vor 10 Jahren. War Marlo Smith auf der Suche nach der Wahrheit. Es ist Zeit. Wen werde ich wählen?
Wow, Marlo, schau dir an, wo wir hier sind. Was für ein Ausblick. Es ist unglaublich. Schau dir diesen wunderschönen See an. Und er liegt inmitten von etwas, das wie eine Wüste wirkt. Diese Berglandschaft, die auch ganz nahe bei Elmshaven liegt.
Es erzeugt einfach eine andere Atmosphäre.
Ja, stimmt. Das ist so ein Kontrast zu dem, was wir im Redwood Forest gesehen haben.
Ja, das ist es. Und jeder Platz hat seine eigene Schönheit. Das üppige Grün der Wälder. Hier sieht es fast öde aus. Aber durch das Wasser hat es eine andere Ausstrahlung. Es sieht anders aus.
Ja, interessant hier in Kalifornien. Man hat diese unterschiedlichen Gegenden wie Oasen.
Oases.
Marlo, da gibt es etwas, was du mir versprochen hast. Und wir haben es auch unseren Zuschauern versprochen. Also ich habe so einiges versprochen, aber ich muss meinen Teil der Abmachung einhalten.
Du sagst damit also, dass die Zeit jetzt gekommen ist.
Die Zeit ist gekommen. Der Herr hat Geduld mit dir. Ja, ich kenne dich jetzt schon eine ganze Weile. Es sind jetzt schon 2 Jahre, dass wir uns kennen. Und wir haben schon ganz schön viel geredet. Unser Motto ist ja, über das Persönliche hinaus. Ich habe mein Zeugnis schon ein paar Mal gegeben, auch mit meinem Dad. Und es war so ein Segen bei Asi, dort mit den Leuten zu sprechen. Viele hungern nach der Wahrheit und nach Erkenntnis. Und viele kamen zu mir und sagten mir, dass mein Zeugnis ihnen in ihrem Leben viel geholfen hat. Uns ist oft nicht bewusst, was Zeugnisse für uns machen können. Und ganz ehrlich, auch wir hörten ganz viele Zeugnisse, du und ich. Wir standen da und hörten Leuten zu, die uns ihr Herz ausgeschüttet haben. Und das bedeutet mir auch sehr viel. Das macht es sehr bedeutend. Also auch gegenseitig. Wir teilen es und es hilft uns dabei, selbst zu wachsen in unserem Glauben.
Ja. Oft fühlt man sich so, dass man sein Zeugnis nicht teilen möchte, denn man hat das Gefühl, dass man über sich selbst spricht. Und der Fokus in unserem Leben sollten ja nicht wir selbst sein. Er sollte auf anderen liegen, auf dem, was sie durchmachen, wie man ihnen helfen kann, wie man sie näher zu Christus bringen kann. Aber die Wahrheit ist, dass Gott durch ein Zeugnis verherrlicht werden kann. Und durch dieses Zeugnis kann anderen Menschen dabei geholfen werden, Gott näher zu kommen, sich Gott zu nähern.
Und wir haben alle einen unterschiedlichen Werdegang. Jeder hat einen anderen Hintergrund. Wir haben andere Motivatoren. Und Gott hat für jeden andere Herangehensweisen. Er holt uns da ab, wo wir sind, und belässt uns nicht dort. Er zieht uns nach oben, zu seinem Standard der Gerechtigkeit, soweit er kann. Also ich denke, dass wir darüber sprechen sollten und sehen, wie es bei dir war. Wie in deinem Leben die Bekehrung kam, wo für dich alles anfing. Meine erste Frage wäre, ob du schon immer gläubig warst, also ob du in einem christlichen Elternhaus groß geworden bist.
Nun, das ist eine großartige Frage. Und bevor ich sie beantworte, lass uns den Heiligen Geist einladen, zu kommen und uns in diesem Gespräch zu führen, sodass Gott mit allem, was wir sagen, verherrlicht wird.
Stimmt, lass mich für uns beten.
Okay.
Himmlischer Vater, danke für diesen wunderschönen Flecken Erde, wo wir uns heute befinden. Es ist die perfekte Umgebung für uns, um über dein Wort zu sprechen und auch darüber, wie du Marlo in seinem Leben geführt hast und wie du uns ganz allgemein in unserem Leben führst und auch über die Schönheit in deinem Wort und deinem Charakter. Herr, bitte führe unser Gespräch. Erlaube dem Heiligen Geist, unser Gespräch zu führen. Und öffne auch den Geist der Zuschauer. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ja, bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Und vielleicht erzählst du auch ein bisschen von deiner Kindheit, von den Problemen, mit denen du als Kind und Heranwachsender konfrontiert warst. Das wäre schon interessant.
Nun, in der Rückschau kann ich sehen, dass wir, also unser Zuhause, tatsächlich ganz durchschnittlich, normal namenschristlich war. An einigen Sonntagen gingen wir zur Kirche. Wir gingen nicht kontinuierlich. Ich erinnere mich, als ich noch ein kleiner Knirps war, dass wir zur holländisch-reformierten Kirche gingen. Aber ich muss sagen, mir hat nicht eine Sekunde davon gefallen.
Oh, warum nicht?
Schon die Atmosphäre. Die Atmosphäre in der Kirche, die Lieder, die dort gesungen wurden. Ich möchte jetzt nicht sagen, die Leute, denn in dieser Kirche gibt es nette Leute.
Klar.
Irgendetwas stimmte da nicht. Es gefiel mir nicht.
War das Gefühl in dir oder war das die Kirche? Weißt du, was ich meine? War das was Persönliches, etwas, wogegen du rebelliertest? Oder lehntest du die Botschaft oder Atmosphäre der Kirche ab?
Ich denke, irgendwo in mir selbst macht es mir keine Freude. Es war nicht unbedingt Kirche ganz allgemein, diese Kirche. Ich erinnere mich noch, als wir nach dem Gottesdienst zur Sonntagsschule gingen. Meine Mom brachte uns dorthin. Es war nur ein paar Mal. Das war entsetzlich. Man saß dort im Unterricht und keine einzige Sekunde davon machte Freude. Wichtig dabei war auch, dass meine Mom die religiösere in der Familie war und meinem Dad war es ziemlich egal.
Okay, er ging also mit, er machte es wegen deiner Mutter. Er ging zwar zur Kirche, aber ohne innere Anteilnahme. Meinst du das damit?
Also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass mein Dad in die niederländisch reformierte Kirche ging. Ich erinnere mich, dass ich ein paar Mal mit meinen Großeltern mitging. Und ich denke, dass meine Mom uns auch ein paar Mal dorthin mitnahm. Aber mein Dad ging nicht.
Okay.
Er blieb zu Hause und sofort war dieser Konflikt da. Denn warum muss ich gehen, wenn mein Dad nicht geht?
Mhm, ich verstehe. Ich nehme mal an, er war ziemlich liberal und deine Mutter setzte christliche Werte strikt durch. War es vielleicht so oder doch nicht?
Nun, meine Mom war schon die religiösere von beiden. Also sie war schon diejenige, die versuchte, diese Werte mehr umzusetzen. Nun, von meinem Vater kann ich nicht wirklich sagen, dass er großchristlich gewesen wäre. Denn wenn ich so darüber nachdenke, betete er nicht sehr viel.
Das war im Laufe deiner Kindheit.
Als ich heranwuchs, er sprach nicht viel über die Bibel. Er sprach auch nicht viel über seine Kindheitserlebnisse, als er gezwungen worden war, in die Kirche zu gehen. Aber in der Familie war nicht viel davon zu sehen. Schließlich wechselten wir die Kirche. Wir gingen in eine Pfingstgemeinde. Das war etwas besser, weil es lebendiger war. Die Musik gefiel uns besser, die Predigten waren emotionaler, peppiger.
Darf ich kurz unterbrechen?
Ja.
Warum? Also für mich ist es ein bisschen ungewöhnlich. Warum wechselt jemand die Denomination oder die Kirche? Gab es einen Grund, warum die Familie die Kirche wechselte?
Nun, es gab da etwas, womit meine Mom nicht übereinstimmte.
Okay.
Sie sprach dann mit dem Pastor. Ich weiß, da gab es etwas Bestimmtes, womit sie nicht übereinstimmte, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was es genau war.
Betraf es die Lehre?
Ja, etwas, was mit der Lehre zu tun hatte. Und da wechselten wir die Kirche. Also die Pfingstgemeinde war etwas aufregender. Wir gingen viel öfter in die Pfingstgemeinde als zuvor in die niederländisch Reformierte. Aber immer noch fehlte etwas. Denn wir gingen einfach zur Kirche. Es war kein besonderer Tag. Man saß in der Predigt, anschließend ging man ins Einkaufszentrum, kaufte dort etwas, ging zum Essen aus, schaute sich Sport an.
Es war fast wie jeder andere Tag.
Ja, genau, wie jeder andere Tag. Es war genau wie jeder andere Tag, außer dass man jetzt 2 Stunden seiner Zeit opfern musste, um in diesem Gebäude zu sitzen, wo gepredigt wurde.
Dir fiel das schon damals auf, dass es wie jeder andere Tag war, oder erst im Rückblick?
Nein, ich wusste das schon damals, dass es ein Tag wie jeder andere auch war.
Dachtest du dir, was soll das denn? Vielleicht hat mein Dad ja recht damit, nicht zu viel hineinzustecken.
Aber ich erinnere mich, dass mein Dad interessanterweise viel öfter in die Pfingstgemeinde mitkam, als wir dorthin gingen. Jetzt schloss er sich uns an.
Okay, es machte mehr Spaß, es war aufregender.
Genau, ich weiß noch, dass mein Dad sagte, dass er den Pastor ziemlich mochte, weil es so spannend war, seinen Predigten zuzuhören.
Okay.
Aber irgendetwas, es war nichts, was mit der Lehre zu tun hatte, irgendetwas gefiel mir dabei nicht. Nun, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich da meine Zeit verschwendete. Ich könnte diese Zeit besser verwenden. Während der Schulzeit passierten ein paar interessante Sachen. Ich weiß noch, dass einer beim Sport betete und er dankte Gott für Bier. Damals lachten wir darüber. Haha, ja, so etwas, das ist lustig.
Ja, ich erinnere mich an sowas. Das war als Witz gemeint, oder?
Der war schon eher ein Rebell. Man wusste also nicht genau, ob es wirklich echt war. Denn er trank.
Das hört sich für mich wie Gotteslästerung an. Danke Gott für dieses Bier.
Aber was für eine Einstellung man da doch hatte. Man ist dem Namen nach ein Christ. Ich weiß noch, dass meine Eltern den Alkohol für die Party zu meinem 18. Geburtstag kauften. Sie dachten, das wäre ein guter Weg, um mir zu helfen, weil ich nicht irgendwo anders trank, sondern zumindest zu Hause. Im Rückblick frage ich mich schon, ob es richtig ist, so etwas zu machen.
Ist es nicht fast wie eine Routine? Man geht zum Gottesdienst, aber alles andere geht. Es ist immer noch wie sonst auch. Man verkündet seinen Glauben an Gott und sein Vertrauen an ihn. Aber man sucht nicht nach tiefer Wahrheit, oder? Man sucht nicht nach den Edelsteinen in Gottes Wort oder versucht, sein Leben zu ändern. Man sagt zwar, würde Jesus das tun? Nein, aber er wird es schon verstehen. Es gibt eine sehr liberale Grundhaltung zu vielem bei den meisten Denominationen da draußen. Ich vermute, du bist in so einer Umwelt groß geworden.
Ja, ich denke, viele Leute sehen nichts Falsches daran, zu trinken. Man kann trinken und betrunken werden, solange man sonntags zur Kirche geht.
Ja, oder es heißt, also früher sprach ich mit meinen Freunden und ich fragte sie, ob Betrunkensein eine Sünde ist, weil es in der Bibel steht. Und sie sagten, ja, das ist eine Sünde und deswegen schaut man auch, dass man nicht betrunken wird. Deshalb hat man nur ein paar Drinks. Aber sie waren jedes Wochenende betrunken. Ich war es ebenfalls. Also ich lebte ein rebellisches Leben, aber für mich war das schon interessant. Sie missachteten Gottes Vorschriften und seine Gesetze und machten einfach weiter damit. Sie wissen nicht, wie wichtig es ist, diese Beziehung zu Gott aufzubauen und was die Folgen von Sünde sind und wohin das führt. Es brachte unseren Erlöser ans Kreuz.
Ja, daran hängt so viel mehr. Weißt du, meine Mom kaufte mir eine Bibel und es gab eine Zeit, da lasen wir jeden Abend aus der Bibel, ein paar Monate lang, und dann hörte es wieder auf. Es war also keine beständige Sache. Ich nahm die Bibel und las ein wenig darin und dachte mir, okay, das ist interessant, das gefällt mir. Und dann schließt man seine Bibel und vergisst es.
Daran erinnere ich mich.
Man legt sie wieder aufs Regal.
So ging es mir mein ganzes Leben. Weil man nicht mit Gott wandelt. Nicht so, wie wir es sollten. Wir leben nicht wie, also wir sind kein Henoch, der beständig mit Gott wandelt. Ich verstehe dich. Auch mein Leben war so. Ich frage das für die Zuschauer und auch für mich. Bis zu welchem Grad beeinflussen unsere Eltern unsere Entscheidungen und unser Leben? Du sagtest, deine Mom war kein strenger Aufseher. Dein Dad war ziemlich liberal. Und sie kauften dir Alkohol und all das. Was für eine Musik? Gab es irgendwas, bei dem sie mit dir streng waren? Musik oder irgendetwas, was gegen die Prinzipien der Bibel verstößt?
Nein, sie waren sehr fürsorglich. Sie waren sehr liebevoll und sie wollten nicht, dass ich oder meine Schwester einen falschen Weg in unserem Leben einschlug. Sie wollten uns so gut es ging beschützen. Ich weiß noch, wie ich mir eine CD kaufen wollte, meine erste CD. Sie war von Avril Lavigne, das Skaterboy-Album.
Das gefiel mir, die Punk-Ära.
Ja. Als wir dort in dem Musikladen standen, Skaterboy war überall und war damals der Hit.
Ich erinnere mich.
Ich wollte die CD wegen genau diesem Lied. Ich sagte meiner Mom, bitte kann ich die CD haben? Sie ging zu dem Verkäufer hinter dem Ladentisch und fragte ihn, wie ist die Musik auf dieser CD? Ist das für ihn okay?
Wie alt warst du damals?
Das war immer noch in der Grundschule. Ich war jünger als 13.
Okay, also 11, 12.
Ja, wahrscheinlich so in etwa.
Ich erinnere mich, dass ich in der dritten Klasse anfing, Musik zu hören. Da war ich, ungefähr 10 Jahre alt. Ich hörte mir Bon Jovi an. Mein Dad war darüber nicht so glücklich. Und was war dann?
Also sie kaufte sie mir und ich hörte es mir an. Aber Eltern haben einen großen Einfluss auf ihre Kinder. Man kann gegen das, was einen die Eltern lehren, rebellieren. Oder man kann ihrem Vorbild folgen. Wenn ihr Rat gut ist, kann es einen formen und man kann ein guter Mensch werden. Wenn sie schlechten Rat geben, kann es die eigenen Entscheidungen sehr wohl beeinflussen. Aber man kann sich entscheiden, ob man dem folgen will oder nicht. Da gibt es eine Geschichte, als ich noch Lehrer war. Ein Kind zeigte einem Freund Pornografie. Er bekam dafür eine Menge Ärger. Er wurde einbestellt und man sprach mit ihm. Und der Junge sagte, er wisse nicht, was daran falsch ist, warum er jetzt Ärger hat. Es war ziemlich traurig, seine Antwort zu hören. Er sagte, aber es ist nichts falsch daran, sich Pornografie anzusehen, denn mein Dad und ich sehen uns das zusammen an. Wow,
das ist grotesk.
Das schockiert einen schon. Also sein moralischer Standard ist anders als der anderer Leute.
Ja, also in diesem Alter wird man von seinen Eltern geformt. Man wird von seinem Umfeld geformt. Dazu würde ich dich gern auch befragen. Was beeinflusste die Entscheidungen in deinem Leben? Was trieb dich in diesem Alter an? War das Gruppendruck? Trieb dich das zu Entscheidungen? Also ich weiß, in meinem Fall war es eher Gruppendruck. Ich wurde verspottet, denn ich hörte mir bestimmte Musik nicht an. Das war peinlich und dann gibt man der Sünde nach. Dann lässt man sich auf diese weltlichen Lüste ein, wenn man das so nennen möchte. Also, was trieb dich an?
Ich denke, es war die Suche nach Vergnügen. Denn im Rückblick war es nicht so sehr der Gruppendruck, der mich beeinflusste, wenn meine Freunde etwas machten und ich es wirklich nicht machen wollte, konnten sie sagen, was sie wollten. Ich machte es trotzdem nicht.
Sogar wenn du sie deswegen als Freunde verlieren würdest oder irgend so etwas, bliebst du dabei?
Aber wenn ich es aus mir selbst tun wollte, dann machte ich es.
Ja, also diesbezüglich warst du stur. Wenn du etwas machen wolltest, dann hast du es auch gemacht. Wenn du rauchen wolltest, hast du dir Zigaretten gekauft und geraucht.
Es ist nicht immer so passiert, weil man ja nicht immer das Geld hat, um etwas zu machen. Wenn meine Eltern sagten, nein, das kannst du nicht machen, wird man wütend und sagt, aber ich möchte doch, warum denn? Und all das.
Hast du dagegen rebelliert, wenn dein Dad sagte, nein, du machst das nicht? Du wirst nicht zu dieser Party gehen? Beeindruckte dich das oder ließ das deinen Wunsch noch größer werden? Oder hast du darauf gehört? Warst du ein gehorsames Kind?
Nein, manchmal war ich sehr gehorsam. Ich war zwar sehr ärgerlich und enttäuscht. Und irgendwann waren diese Gefühle wieder weg. Ich verlor diesen Ärger und sagte mir, okay, das Leben geht weiter.
Eine Frage für die Zuschauer. Was hältst du für eine gute Balance zwischen dem Anerziehen von biblischen Prinzipien in seinem Haus und dass man einem Kind Freiheit gewährt?
Nun, ich glaube, das Beste wäre, mit gutem Beispiel voranzugehen. Man hört von so vielen Eltern, die ihren Kindern Einschränkungen auferlegen, aber selbst tun sie es. Wenn man zu seinem Kind sagt, du darfst nicht trinken, aber ich trinke?
Ja, tu nicht das, was ich tue, sondern mache, was ich sage.
Also ich denke, das würde in den Augen der Kinder eine große Rolle spielen.
Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Wie stand es um deine Beziehung zu Gott, als du größer wurdest, im Teenageralter? Bist du in ein paar schlechte Sachen reingerutscht? Hast du getrunken, geraucht, solche Dinge? Lass alles hören. Wo fing dein Weg mit Gott an?
Meine Mom brachte uns das Beten bei. Und wir beteten jeden Abend. Aber im Rückblick, im Verlauf des Tages, macht man Sachen, die falsch sind, wobei man seine Eltern nicht respektiert, all das. Und am Ende des Tages sagt man in seinem Gebet dann, Herr, bitte vergib mir all meine Sünden. Und damit hat es sich dann.
Und man fängt den ganzen Kreislauf wieder von neuem an.
Und es geht wieder von vorne los. Man bereut, was man tut, dann abends im Gebet und am nächsten Tag macht man einfach weiter. Es ist keine Veränderung im eigenen Leben. Also im Grunde geschah da Folgendes. Ich betete aus Gewohnheit, nicht weil ich eine Beziehung zu Gott hatte.
Es ist deine Tradition, das, was jeder macht. Und du hast das Gefühl, das ist einfach etwas, was wir eben tun.
Bevor ich 18 war, war in meinem Leben schon Alkohol. Ich war schon, bevor ich 18 wurde, betrunken.
War das deinen Eltern bewusst? Kauften sie den Alkohol?
Nun, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß von einem Vorfall, wovon meine Eltern nichts wissen, aber so genau weiß ich das nicht mehr. Da gab es eine Party, als ich in meinem letzten Jahr an der Highschool war. Als wir zu der Party gingen, sagte ich zu meinen Freunden, ich denke, ich will heute rauchen. Sie meinten, bist du dir sicher? Ich sagte, ja, ich bin mir sicher. Halten wir irgendwo und kaufen ein Päckchen Zigaretten. Wir kauften sie also, gingen zur Party und rauchten. Eigentlich rauchte auf der Party jeder, außer einem Mädchen. Am nächsten Montag waren wir wieder in der Schule. Die Mutter des Mädchens arbeitete an der Schule. Das Mädchen erzählte es ihr und ihre Mutter sagte es weiter, den Lehrern. Und ruckzuck wusste es jeder an der Schule, dass ich am Wochenende geraucht hatte. Ich wollte es vor meinen Eltern verbergen, doch ohne Erfolg. Aber jetzt war ich auf dieses Mädchen wütend, dass es weitererzählt hatte.
Sie verriet dich.
Sie verriet mich. Es ist schon lustig, wenn wir Dinge verkehrt machen, dann regen wir uns über denjenigen auf, der es weitererzählt.
Ja, der uns bloßstellt.
Der es aufdeckt. Über uns selbst regen wir uns nicht auf, sondern über den anderen, der auf das Fehlverhalten hinweist.
Ja, hattest du das Gefühl, dass beispielsweise Rauchen falsch war? Dachtest du über gesundheitliche Konsequenzen nach? Und darüber, wie Gott sich damit fühlen würde? Ich versuche einfach, Gott wieder ins Geschehen hereinzuholen. Damals, als du 16, 17 warst, hattest du noch keine Beziehung zu Gott aufgebaut? Bis zu diesem Punkt war dein ganzes Leben noch nicht wahre Hingabe für Gott, ist das richtig?
Ja, da stand nur das Etikett Christ drauf. Wir hatten einen Lehrer, der sagte, ihr müsst euer Leben Christus übergeben. In diesem Augenblick tut man es auch, aber es trägt keine Frucht.
Ja, wie der Same, der auf felsigen Boden fällt.
Genau.
Er geht schnell auf und man hat das Gefühl, oh, ich muss mich ändern. Ich stelle mir das so vor. Und dann kommt die Sonne und verbrennt die Pflanzen und es ist einfach weg. Es gibt nichts mehr und man kehrt zu seinem vorherigen Leben zurück und tut das, was man vorher auch getan hatte.
Und man selbst und seine Freunde werden als Christen angesehen. Aber folgen wir dem biblischen Beispiel, was einen Christen ausmacht?
Genau. Also ich wollte etwas fragen. Gab es eine Zeit, zu der du willentlich gegen die Prinzipien Gottes rebelliertest? Gegen die Gesundheitsgesetze, die Gebote, all solche Dinge? Aber deine Geschichte ist anders als meine. Denn ich rebellierte bewusst. Ich wurde ziemlich streng aufgezogen, denn für meine Eltern war es ein neues Konzept, als ich 3 oder 4 war. Es war ziemlich streng und so kam das Gefühl, nun, irgendwann hatte ich das Gefühl, eingesperrt zu sein.
Nun, etwas später, als wir die Wahrheit entdeckten, dazu werden wir gleich kommen, da gab es schon Momente, in denen ich gegen die Wahrheit rebellierte. Aber davor sah man es nicht als ein Rebellieren gegen die Wahrheit. Es war Teil des eigenen Lebensstils. Man sah, dass die Welt genau das tat, also kann man es genießen. Warum auch nicht? Man ist ein Christ, aber genieße alles, was die Welt zu bieten hat.
Das war keine völlige Hingabe. Du hattest damals das Wort Gottes noch nicht völlig angenommen. Wie du gesagt hast, du warst einfach dem Namen nach Christ. Die Religion war nur dem Namen nach da. Also machtest du, was die Welt macht. Und es gab keine wirkliche Verbindung, keine wirkliche Beziehung zu Gott. Und niemand bei dir zu Hause, deine Mom, dein Dad, deine Schwester. Ich habe dich gar nicht gefragt. Du hast doch eine Schwester.
Ja.
Da gab es also niemanden bei dir zu Hause, der dich beeinflusste, Gott auf rechte Weise anzubeten?
With regards to, you know, the right way to worship God.
Du wusstest gar nicht, was eine Rebellion gegen Gott meinte.
Denn die Art, wie meine Familie anbetete, war die traditionelle Art. Da gab es nichts Spezielles, Einzigartiges, es war eben traditionell.
Okay, jetzt haben wir deine Kindheit, deine Teenagerjahre, ein bisschen rauchen, ein bisschen trinken. Mein etwas unartiger Junge. Also ich vergleiche das ein bisschen mit mir. Denn zu diesem Zeitpunkt war ich fast völlig clean. Also ich spreche jetzt von den Werken, von dem, was ich tat. Ich fing wahrscheinlich mit 17, 18 mit dem Trinken an, aber das war der Rebellion geschuldet. Während meiner Teenagerzeit, ja, da rebellierte ich auch. Musik und all das. Aber ich wollte diese Blase sprengen, hinausgehen und tun, wozu ich Lust hatte. Jetzt wäre meine Frage, wann fand dieser Wechsel statt? Wann fingst du an, Gott in deinem Leben ernsthafter zu suchen? Erzähl mir von diesem Übergang hin zu dem, wo du heute stehst.
Nun, nach der Schule ging ich an die Uni. Ich studierte, um ein Chemieingenieur zu werden. Denn damals dachte ich folgendermaßen, wenn man fähig ist, es zu machen, wenn man eine Menge Geld machen kann und damit reich wird, wird man das Leben viel mehr genießen. Also muss ich diesen Weg einschlagen.
Mehr Dinge. Mehr weltliche Dinge in gewisser Weise, mehr Partys, mehr Spaß, noch mehr Streben nach Vergnügen.
Ja. Bevor ich weitermache, es gab einen Wert, der mir von meiner Mom eingeflößt wurde.
Mhm.
Und der lautete, mit niemandem vor der Ehe zu schlafen.
Mhm.
Das war ein Wert, der meine Teenagerzeit hindurch bei mir hängen blieb. Das war eine große moralische Sache.
Das war etwas Religiöses und die meisten Leute in der Welt lehren das. Eltern versuchen das ihren Kindern einzuflößen. Diesen Wert hattest du also schon.
Ja, also diesen Wert gab es, aber die anderen Sachen, die sind okay.
Okay, andere Dinge sind in Ordnung.
Nimm keine Drogen, weil sie dein Leben zerstören. Das richtet solchen Schaden an, also mach das nicht. Aber es ist okay zu trinken, ab und zu ein Bier zu trinken.
Also, wenn man auf die Gebote schaut, wird es auf sehr oberflächlicher Ebene gelesen. Ich spreche da nicht von deinen Eltern, sondern ganz allgemein. Man liest die Bibel nur sehr oberflächlich. Man liest die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Und genau das wäre es. Wenn du vorher mit jemandem schläfst, ist das Ehebruch. Du sollst dies und das nicht machen. Und sei anderen Leuten gegenüber nicht unhöflich und all das. Aber was ist mit den Gesundheitsgesetzen? Ach, die stehen nicht in den 10 Geboten. Aber sie sind eingebettet. Ständig sind sie im Wort eingebettet. Allein die Tatsache, dass der Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist.
Ich ging also zur Uni. Das ist die Zeit, in der man nicht mehr unter der Aufsicht seiner Eltern steht. Man kann tatsächlich tun, was man möchte. Man kann jetzt selbst die Entscheidung treffen. Und in den ersten 5 Jahren, die ich an der Uni war, kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich in der Kirche war.
In wie vielen Jahren?
In 5 Jahren.
In 5 Jahren. Okay, du warst also draußen, nicht mehr in der Kirche. Hast du dich da noch für einen Christen gehalten?
Immer noch. Es ist interessant, man geht nicht zur Kirche, aber man ist immer noch ein Christ, weil man in seinem Haus eine Bibel hat.
Ja, und jeder sagt, ja, ich bin ein Christ, weil ich glaube, dass er existiert. Das ist ein Christ. Glaubst du jetzt im Rückblick, dass du damals ein Christ warst?
Nein.
Okay, das ist interessant.
Es gab auch in meiner Studienzeit an der Uni Zeiten, in denen ich die Bibel zur Hand nahm, sie aufschlug und darin las. Das hielt so 1 oder 2 Wochen an.
Wieder einmal.
Und dann legt man die Bibel wieder weg und macht weiter wie gehabt. Im ersten Semester war ich ein so guter Student. Ich ging in die Kurse, ich studierte, ich erledigte meine Hausaufgaben und war gut in den Prüfungen. Mitten im Jahr fing ich dann mit Partys an. Und danach, nachdem man das entdeckt hat, was einem wie unfassbare Höhenflüge erscheint, möchte man das einfach immer und immer wieder.
Erinnere ich mich dran.
Man betrinkt sich, am nächsten Tag fühlt man sich so elend. Ach, bloß nie wieder. Ich werde nicht mehr trinken. Dann der nächste Abend, das nächste Wochenende kommt. Ja, wir gehen aus und trinken wieder.
Weißt du, wie ich das damals rechtfertigte? Ich gab damals etwa 500 Rand an einem Abend aus. Heute sind das vielleicht 2000 oder 3000 Rand. Ich gab 500 Rand aus, kam nach Hause. Wie kann ich das rechtfertigen? Ich gehe raus und habe vielleicht eine Beule ins Auto gefahren oder irgend so etwas. Ich war es so gewohnt, es folgendermaßen zu rechtfertigen. Aber zumindest habe ich Leute kennengelernt. Ich habe versucht, im Trinken etwas Positives zu finden. Und ich fühlte mich in dieser Zeit auch gut. Also mach es doch nochmal. Du lernst noch mehr Leute kennen. Also das ist doch großartig. Ich baue mir ein Leben auf. Weiter trinken und sich ein eigenes Leben aufbauen. So fühlte ich mich damals.
Schon in diese Clubs hineinzugehen, die Atmosphäre dort, das ist so verschmutzt.
Man kann nicht atmen.
Ja. Man raucht und trinkt gleichzeitig. Und wenn man heimkommt, fühlt man sich völlig daneben. Man fällt ins Bett. Und wenn man dann am nächsten Tag aufwacht und an seiner Kleidung riecht, dann möchte man sich übergeben.
Das war der schlimmste Geruch überhaupt. Es ist das Schlimmste und ein Zeugnis dafür, wie wunderbar und erstaunlich unser Körper gemacht ist. Ich habe das noch nicht gesagt, aber früher kaufte ich mir für gewöhnlich eine Packung mit 30 und eine Packung mit 20 Zigaretten, einfach für den Fall der Fälle. Man betrinkt sich und raucht 50 Zigaretten und dann schnort man sich noch mehr von anderen, so hieß das damals. Mehr als 50 Zigaretten pro Nacht, in einer Nacht, in ein paar Stunden. Dazu hat man ja noch den passiven Rauch, den man auch noch einatmet. Das könnte einen Menschen umbringen, in einer Nacht, und dennoch machten wir das jedes Wochenende.
Ja, mehrere Nächte hintereinander. Einmal gab es einen sportlichen Wettbewerb zwischen verschiedenen Universitäten. Es gab also ein paar Extratage zum Feiern. Wir gingen also in den Club, der einen interessanten Namen trug. Es war mehr ein Restaurant als ein Club. Der Name war Afrikaans. Übersetzt würde der Name der Drachen lauten. Wir gingen also in den Drachen, setzten uns dorthin und fingen um 10 Uhr vormittags mit dem Trinken an, bis um 5 Uhr am Morgen des darauffolgenden Tages.
Ja, ich erinnere mich.
Dann wachte man auf, fühlte sich entsetzlich, ging wieder in den Drachen. Und der Kreislauf beginnt von neuem.
Weil es cool ist, das macht ja schließlich jeder.
Ja, und das ging 3 oder 4 Tage nonstop so. Man tut nichts anderes. Wenn ich daran denke, was das mit dem Körper macht, man spürt das nicht.
Stimmt.
Man fühlt sich am nächsten Morgen schlecht, aber sobald man wieder anfängt zu trinken, fängt man an, sich besser zu fühlen. Und dann kann man einfach weitermachen.
Hast du jemals etwas Schlimmeres als das gemacht, wenn ich da etwas nachbohren darf?
Also an der Uni kam tatsächlich jeder an Gras. Also ein paar Mal rauchten wir wirklich Gras. Aber interessanterweise war es bei mir so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass es irgendetwas machte. Ich rauchte es, saß da und dachte mir, okay, das ist gar nichts.
War das wegen dem Gruppendruck so ganz nebenbei?
Nicht wirklich. Das war auch etwas, was ich machen wollte.
Okay, ich krieg dich einfach nicht zu fassen. Ich stand immer unter Gruppendruck. Aber du warst das irgendwie nie.
Das war etwas, was ich tun wollte. Aber jetzt war die Gelegenheit dafür einfach da.
Um es zu erleben und auszuprobieren.
Um es zu erleben. Und meistens machte es bei mir gar nichts. Einmal reisten wir nach Amsterdam. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich dort Gras rauchte. Das wirkte sich bei mir so aus, ich saß aufrecht da am Gehsteig, während wir auf den Bus warteten. Und es fühlte sich so an, als ob mein ganzer Körper sich andauernd so umdrehen wollte. Und ich musste dagegen ankämpfen, um meinen Körper gerade zu halten.
Ich lache jetzt, aber ich denke nicht, dass es so toll ist. Das denke ich wirklich nicht. Aber ich lache, weil ich diese Erfahrung ebenfalls machte. Mir fällt das wieder ein.
Es ist nicht angenehm, es ist anstrengend, weil man immer dagegen ankämpfen muss.
Ständig Angst. Ich weiß nicht, ob du auch Ängste hattest, die damit einhergingen.
Nein.
Angst, mit Leuten zu sprechen und unter Menschen zu sein.
Glücklicherweise nicht.
Okay.
Das war das eine Mal, als es etwas mit mir machte. Und das andere Mal machte es mich ruhig. Wir schauten uns Paranormal Activity an, bei mir zu Hause um Mitternacht. Alles war dunkel, wir sahen uns das an und danach ging mein Freund. Jetzt saß ich allein bei mir zu Hause mit dieser Vorstellung, dass Dämonen Menschen umbringen und belästigen, und ich spürte Angst hochsteigen. Was mache ich jetzt? Ich wollte wegen dieser Erfahrung nicht zu Bett gehen. Also nahm ich ein wenig Gras, das ich zu Hause hatte. Ja, jetzt werde ich Gras rauchen. Ich nahm also das Gras und rauchte es. Und ganz plötzlich war ich ruhig. Kein Stress, keine Sorgen. Ich saß ein paar Minuten da und dachte mir, ja, jetzt kann ich zu Bett gehen. Und ich schlief ein.
Wie oft versuchte ich, Gras genau deswegen zu rechtfertigen? Es beruhigt einen. Damals war ich ziemlich aufgeregt und nervös, auch mit etwas Aggression. Und sobald ich das geraucht hatte, war ich ruhig. Es beruhigte mich und so konnte ich es rechtfertigen und sagen, daran ist nichts verkehrt. Wie kann man daran etwas verkehrt finden? Es beruhigt mich, es macht mich glücklich. Es nimmt die Depressionen weg. Nicht, dass ich Depressionen hatte, aber es kann viele der Krankheiten scheinbar heilen. Aber man sieht es nicht in einem größeren Zusammenhang, was es wirklich ist und wie es das Denken verändert und wie es einen führt, die eigene Denkweise beeinflusst. Und es bringt einen dazu, dass man sich vielleicht überisst oder dass man an ausschweifenden Aktivitäten oder an all derartigen Dingen teilnimmt.
And all of those type of things and that is.
Und da spürte ich, dass es die Art, wie man denkt, verdirbt. Bis zu einem gewissen Grad macht es, dass man an ausschweifenden Aktivitäten teilnimmt, was man sich anschaut und all das. Und es schärft einem die Sinne. Und weil es einen irgendwie verändert, denkt man, also so arbeitet Satan. Er schafft eine Illusion von etwas. Aber in Wirklichkeit zerstört es einen auf der anderen Seite vollständig. Genau das macht er. Deshalb habe ich so lange damit zu kämpfen gehabt und viele meiner Freunde machen das immer noch. Sie nehmen immer noch Drogen. Ich bin sogar noch weiter gegangen. Ich habe das in keinem meiner Zeugnisse angesprochen, aber ich hörte nicht bei Gras auf. Und all die anderen Dinge wie Kokain, Ecstasy und all das Zeug. Sie haben verschiedene Eigenschaften, sorgen für unterschiedliche Gefühle. Das eine, vielleicht Kokain, gibt einem Selbstvertrauen. Aber hey, das ist doch eine gute Sache, denn normalerweise konnte ich dies oder jenes nicht machen. Und Ecstasy gibt einem, wie der Name schon erahnen lässt, viel Glücksgefühle und Energie. Und es fühlt sich gut an und all das. Es gibt noch viele andere Arten von Drogen. Und sie sind so übel. Ich meine, es hat solche Auswirkungen auf den Verstand. Es hat Auswirkungen auf das Denken und die Fähigkeit, dieses Verhältnis zu Gott aufzubauen, wird erfolgreich ausgeschaltet.
Schlussendlich zerstört es den eigenen Körper. Und wie du schon sagtest, will Satan genau das. Genauso stellt er es dar. Er möchte, dass man sich glücklich fühlt. Er möchte, dass man diese Substanzen gebraucht.
Ja, ein künstliches Glück.
Künstliche Glücksgefühle. Und wenn man es gebraucht, denkt man, man sei in Ordnung. Man denkt, nichts daran sei verkehrt. Aber tatsächlich ist es das genaue Gegenteil. Gras ist eine dieser Drogen, die in den Filmen als etwas Cooles dargestellt wird, als etwas, das man ausprobieren muss.
Ja, und zu diesem Zweck wird es auch legalisiert, weil wir es brauchen. Überall hat man Cannabisöl. Es ist gut für dies oder das. Jetzt können wir ruhig schlafen, weil Cannabisöl uns mit dem Schlaf hilft. Und es beruhigt uns. Es gibt weniger Verbrechen. Hast du das schon gehört?
Ja.
Dass es weniger Verbrechen gibt, weil niemand mehr wirklich Alkohol trinkt. Depressionen nehmen ab. So macht Satan es, stellt Dinge in einem bestimmten Licht dar. Aber es ist Gift, Wahrheit mit Gift vermischt. Es geht gegen seinen Charakter und dagegen, wer er ist. Also muss er die Wahrheit mit Irrtum mischen, immer. Wir müssen uns dessen bewusst sein und wir müssen sichergehen, dass wir nicht an diesen Dingen teilhaben. Es ist sehr, sehr schlecht für uns und es ist langanhaltend. Es kann Auswirkungen auf dein ganzes weiteres Leben haben, sogar wenn man aufhört.
It can affect you right through your life, even if you do stop.
Ich denke, ich hätte höher hinausgekonnt. Ich hätte viel früher ein besseres Unterscheidungsvermögen gehabt, wenn ich nicht bei all diesen Sachen mitgemacht hätte. Das ist traurig.
Ja. Und wenn einem etwas leid tut, dann ist es schon zu spät, weil man diese Zeit nicht mehr zurückbekommen oder zurückdrehen kann. Jede Sekunde, die verstreicht, ist für alle Ewigkeit verloren. Ist es nun etwas, worin man bleibt oder von dem man sich wünscht, dass man es nie getan hätte?
Ja, stimmt.
Wir müssen darüber nachdenken, wenn wir durch unser Leben gehen. Das Hier und Jetzt, in diesem Augenblick, womit ich mich gerade beschäftige, ist das etwas,
was Gott verherrlicht?
Ja,
genau. Das zuallererst.
Werde ich Gott damit verherrlichen? Oder ist es etwas, von dem ich im Rückblick sage, oh Mann, ich wünschte, ich hätte das nie getan.
Und dessen Auswirkungen lange anhalten. Vielleicht ja auf Beziehungen und man kann sie nicht immer wieder gewinnen. Man kann es nicht immer reparieren.
Man kann andere Menschen negativ beeinflussen.
Ja, wie hast du mit dem Rauchen aufgehört? Wie lange hast du geraucht?
Einmal in der Highschool und dann, als ich zur Uni ging. Ungefähr ab meinem zweiten Jahr bis zu meinem fünften Jahr, also rund 3 Jahre.
Und warum hast du es aufgegeben? Und wie?
Anfangs, als ich an der Uni mit dem Rauchen anfing, wusste ich, dass es für meine Gesundheit nicht das Beste war. Aber ich wollte es dennoch tun. Zu Hause rauchte ich nicht. Es gab ein oder zwei Anlässe, als meine Freunde vorbeikamen und wir gemeinsam in meinem Elternhaus feierten. Da rauchte ich mit ihnen. Aber ansonsten machte ich es nur an der Universität.
Okay, also du warst mehr so ein Wochenendraucher, ein Gelegenheitsraucher, oder wie man das nennt.
A weekend type of smoker or part-time or what do they call it?
Nun, ich rauchte auch unter der Woche, aber ich rauchte nicht so viel wie ein normaler Raucher. Es war kein Päckchen pro Tag, sondern ein oder zwei Zigaretten pro Tag. Also es war nicht viel. Wenn wir feiern waren, da war es ziemlich viel.
Ja, so ist es. Auch bei vielen meiner Freunde war es so. Dann ist es wahrscheinlich leichter, mit dem Rauchen aufzuhören, oder?
Ja.
Hast du mit dem Rauchen aufgehört, bevor du Gott gefunden hast?
Ja.
Okay, also schon vorher. Aus gesundheitlichen Gründen?
Ja, aus gesundheitlichen Gründen, weil ich wusste, dass es nicht richtig war. Aber in meinem Kopf sagte ich mir, okay, ich höre damit auf, sobald ich die Uni hinter mir habe. Nein, sorry, ich habe nicht damit aufgehört, bevor ich Christus traf.
Ah, da haben wir es.
Es war danach.
Das war dann ein großer Cut.
Ja, das war danach.
Ah, ich verstehe.
Im Kopf hörte ich mit dem Rauchen auf, aber ich hatte immer so eine Vision für mein Leben. Ich würde einmal auf einer Farm sitzen, weil ich einen Haufen Geld haben würde wegen meiner Karriere. Da wäre ich dann auf meiner Veranda, würde über das Land schauen, vielleicht in einem Schaukelstuhl mit einer Pfeife. Mit einer Pfeife.
Du malst dir dein Leben bis hin zur Pfeife aus.
Inklusive der Pfeife und neben mir ein Glas Whisky. In meinem Kopf.
Da war dieses Bild.
Ja, genau dieses Bild. Ich kann es gar nicht glauben, dass das das Bild war, aber so war mein Bild. Also Tabak zu konsumieren wäre nie aus meinem Leben gewichen.
Okay, gut zu wissen, denn bei mir war es genauso. Ich wollte schon sagen, dass wir beide vielleicht auf unterschiedlichem Kurs unterwegs waren. Denn auch ich hörte einmal auf, bevor ich Christus traf. Ich hatte auch schon 2 Jahre lang aufgehört. Ich möchte das gern anfügen, denn es ist ohne Christus nicht möglich, wirklich von der Sünde zu lassen. Ich hatte 2 Jahre lang aufgehört. Ich hatte es geschafft. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte es selbst geschafft. Ich. Ich schaffte es ungefähr 2 Jahre. Ich trank noch ein bisschen und eines Nachts trank ich dann etwas zu viel und fing wieder mit dem Rauchen an. Man kann die Sünde nicht effektiv aus seinem Leben verbannen, ohne Christus in seinem Leben.
Ja, man kann keine schlechten Gewohnheiten auf sich allein gestellt überwinden. Am Ende werden diese schlechten Gewohnheiten sich wieder ins Leben einschleichen.
Ja, das werden sie. Das wäre dann die nächste Frage. Welche Erfahrungen brachten dich zurück? Oder besser, brachten dich zu Christus in seiner Fülle? Und dahin, wo du dich heute befindest, dass du mit Gott lebst.
Ja. Okay, dann sprechen wir doch darüber. Und in dieser Geschichte kann ich dann sagen, wie es für mich möglich war, mit dem Rauchen und Trinken aufzuhören.
Ja, bitte. Helfen wir doch anderen mit diesen körperlichen Leiden, die sie haben. Diese körperlichen Abhängigkeiten. Da wollen wir wirklich helfen und auch persönlich etwas beitragen, wenn wir können.
Wie ich schon sagte, war mein Dad nicht wirklich gläubig. Meine Mom war eher das christliche Familienmitglied. Es gab jemanden, der meinem Vater sehr nahe stand, ein guter Freund. Aber ihre Wege trennten sich, weil dieser ebenfalls sehr viel trank. Aber er bekehrte sich.
Sie trennten sich, weil der Freund deines Vaters zu viel trank?
Ja, sie tranken stundenlang, die ganze Nacht hindurch. Schließlich trennten sich ihre Wege. Er bekehrte sich und wurde ein bibeltreuer Christ. Er hörte mit all dem auf. Also meine Mom war eher skeptisch. Der Sohn des Mannes, der mit dem Trinken aufgehört hatte, weil er sich bekehrt hatte, wollte mit der Landwirtschaft anfangen. Weil mein Dad ein Farmer war, kamen sie zu ihm und fragten ihn, wie er das anfangen solle. Damals waren wir auf eine Farm umgezogen, wo auch meine Großeltern lebten. Mein Großvater lud beide dann zu einer Tasse Kaffee oder Tee ein. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Meine Mom kam dazu und fragte, ob er ein Buch habe, das die Offenbarung erklärte. Anstatt dass sie sagten, ja, da gibt es ein Buch, fingen sie mit Bibelstunden an. Aber mein Dad war nicht sehr interessiert. Er ließ den Fernseher laufen, während sie mit den Bibelstunden beschäftigt waren. Mein Dad war unhöflich, aber er schaute fern, während die Bibelstunde vonstatten ging. Also dieser Mann hatte das Gefühl, dass mein Dad nicht interessiert war und mit den Bibelstunden aufhören wollte. Zum Glück machte er weiter. Doch dann kam ich über die Ferien nach Hause und machte auch beim Bibelstudium mit. Ich saß da und mir wurde diese Frage gestellt. Gibt es eine Denomination, eine Kirche, irgendjemanden in dieser Weltgeschichte, der die 10 Gebote veränderte? Und er sagte, geh und schau einmal nach. Geh und forsche nach.
Eine kleine Hausaufgabe.
Er gab mir eine kleine Hausaufgabe mit. Ich ging und schaute nach und sah, okay, da gibt es tatsächlich eine Kirche, die sie geändert hat. Ich sah es auf einer Reihe von Webseiten. Und dachte mir, okay, das ist ziemlich interessant. Da steckt mehr dahinter. Ich ging also zurück und sagte ihm, es ist wahr. Es gibt eine Kirche, eine Denomination, die die 10 Gebote Gottes veränderte. Und mein Dad fragte mich, aber wie weißt du das? Ich sagte ihm, das Internet. Ich habe im Internet nachgeforscht und habe es gefunden. Und da kippte der Schalter um. Von da an fing mein Dad an, den Fernseher auszumachen, wenn es Bibelstunden gab. Wenn wir an den Bibelstunden teilnahmen, ging der Fokus meines Dads ein wenig vom Fernseher weg. und hin zum Studium.
Okay, worum geht es hier? Ich möchte auch mithören.
Und das war der große Umschwung.
Okay, bevor du weitererzählst, das hört sich wie mein Dad an. Bei meinem Dad kam der große Umschwung mit einem Handzettel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein Faltblatt, das für ich weiß nicht wie viele Monate in einer Schublade gelegen hatte. Einer der Schreiner hatte es hier gelassen. Darauf waren 3 Spalten mit den Geboten. Und es zeigte, dass die katholische Kirche die Gebote geändert hatte.
Ja, genau.
Dass sie das Gesetz geändert hatten. Ganz genau so.
Fakten kann man nicht bestreiten. Als Ingenieur bin ich ein Faktenmensch. Also wenn mir jemand zeigt, das und das sind die Fakten, dann glaube ich ihm. Denn um Fakten kann man sich nicht streiten. Es gibt keinen Weg, der um sie herumführt. Denn Fakten sind Fakten.
Warst du damals ein überzeugter Evolutionist? Es wird ziemlich schwierig, wenn du ein faktenorientierter Mensch bist.
Genau. Tatsächlich wusste ich nicht, was ich glaubte.
Okay.
Ob Gott über lange Zeit hinweg geschaffen hatte? Ich wusste, dass Gott erschaffen hatte. Aber ob das in 6 Tagen war oder ob er in Zeiträumen wirkte?
Du warst nicht völlig
überzeugt.
Nicht von einer Richtung völlig überzeugt.
Nein. Das Einzige, was sicher war, Gott hatte erschaffen. Wie er das gemacht hatte, ob er dazu die Evolution gebraucht hatte.
Aber das fesselte deine Aufmerksamkeit.
Ja, dieser spezielle Punkt. Und im Laufe der Monate, die noch folgten, tauchten wir in viele weitere Bibelstudienthemen weiter ein. Und wir fingen an zu sehen, was da vor sich ging. Das ist biblisch, ich muss dem folgen. Und so fing dieser Konflikt in mir an. Wie kann ich die Welt mit der Bibel zusammenführen, sodass ich weiterhin das Leben führen kann, das ich gerade führe, und dabei ein Christ sein kann, der Gott nachfolgt?
Bevor ich es vergesse, warum wolltest du Gott überhaupt folgen oder mit diesen Studien fortfahren, wenn du vorher schon kein strenger Nachfolger warst? Macht das Sinn?
Ja, schon.
Du warst mit der Frage konfrontiert, du hast sie beantwortet. Warum warst du plötzlich so berührt? Wow, das ist interessant. Warum? Vorher war es dir ja auch egal. Du warst zuvor auch kein entschiedener Christ. Du warst zuvor kein Ältester oder Pastor in der Kirche. Warum hast du dir das jetzt angehört und warum hat es dich berührt? Warum hast du auf einmal gesagt, das ist interessant, ich möchte generell mehr über Religion herausfinden?
Ich denke, es war der Heilige Geist, der mich da bewegte. Denn ich begriff, dass an der Bibel mehr dran war, etwas, was vorher gefehlt hatte. Es muss Wahrheit dabei sein.
Das war die Lücke für den Heiligen Geist. Du hast diese Lücke gefunden.
Ja.
Gott klopfte an die Türe und du zeigtest Interesse. Hey, wer klopft denn da? Und du machtest die Tür auf.
Ja, und es war genau zur richtigen Zeit. Ich sage später noch, warum es genau zur richtigen Zeit war. Also, als ich das erste Mal erlebte, dass an der Bibel mehr dran war, dass darin Wahrheit lag und nicht einfach nur ein Geschichtenbuch, das man liest, etwas, was einem die Eltern in der Kindheit erzählt hatten, es war jetzt persönlich geworden. Jetzt entdeckt man ein Juwel, einen Diamanten.
Ja, fast als ob eine Tür aufgeht und Licht hereinscheint. Und man möchte hinein und es erforschen.
Jetzt möchte man mehr wissen. Was habe ich noch alles verpasst? Und bei dieser Begeisterung kommt die Welt dazu. Man möchte beide mischen. Da war also dieser Konflikt, ob ich noch weiter trinken kann oder nicht. Ob ich weiter rauchen kann.
Ah, du hattest all diese Fragen.
Ja.
Was muss ich tun? Denn du musst ja noch dein Leben leben. Das ist für viele Christen, bekehrte Christen, eine beängstigende Zeit. Was kann ich immer noch machen und was nicht? Aber das ist die falsche Frage. Wir stellen sie. Denn die Frage ist aber doch, Gott zu folgen. Gott, Jesus, sagte hier auf Erden, folge mir nach. Mehr sagte er nicht. Stell keine Fragen, folg mir einfach. Auf dem Weg werden diese Dinge aussortiert werden. Ich werde es für euch in Ordnung bringen.
Sie werden verschwinden. Ich erinnere mich, dass wir zum Gottesdienst fuhren und da gab es eine Diskussion. Kann ich ein Bier oder ein Glas Wein trinken? Und ist das dann in Ordnung?
Will it be okay? And it was going.
Mir ging das durch den Kopf, wir überlegten und diskutierten darüber. Ich weiß nicht, ob die Antworten mich völlig zufriedenstellten. Aber im Laufe der Zeit, das waren jetzt 3 Monate nach dieser allerersten Bibelstunde, war ich mit einem Freund feiern. Es war Freitagabend und ich sagte ihm, ich denke, es war so 2 oder 3 Uhr in der Nacht.
In der Nacht?
Ja, in der Nacht. Also eigentlich schon Sabbatmorgen. Und ich sagte ihm, weißt du was? Es ist Sabbat. Und wir trinken. Wir können nicht fortgehen. Wir können das nicht machen, denn es ist Sabbat. Und er sagte, nein, mach dir deshalb keine Gedanken.
Hatte er den gleichen Glauben? Nein, oder?
Nein, er war holländisch reformiert. Also er sagte, mach dir deshalb keine Gedanken. So streng ist das nicht. Mach einfach weiter, amüsier dich doch. Und ich dachte mir, okay, es stimmt. Und wir machten weiter. Wir gingen in den Drachen. Normalerweise schauten wir uns viel Sport an, beispielsweise Rugby. Wir gingen also in den Drachen und schauten uns dort das Rugby-Spiel an, tranken noch ein paar Bier und gingen anschließend wieder nach Hause oder feierten weiter. Am Sabbat rief mein Dad mich an und sagte, okay, was machst du gerade? Und ich antwortete ihm, ich sitze gerade im Drachen. Ich trinke nichts, ich schaue mir auch nichts im Fernsehen an, ich sitze einfach da und lese meine Bibel und schaue mir ein Video, ein christliches Video an.
Hast du das wirklich gemacht oder hast du ihm das nur erzählt?
Nein, das machte ich wirklich gerade.
Okay. Du hast nicht getrunken?
Nein, ich trank nichts, jedenfalls nichts zu diesem speziellen Zeitpunkt, nicht in den Sabbatstunden.
Okay, ich verstehe.
Nicht in den Sabbatstunden, da trank ich nicht. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben, das war so ein Mix. An anderen Sabbaten trank ich schon, aber an diesem nicht.
Du spürtest diese Überzeugung, es nicht zu tun.
Ja, ich hatte dieses Empfinden. Aber das Witzige war, dass ich, sobald der Sabbat vorbei war, mir ein Bier bestellte und wir uns wieder ein Spiel ansahen.
Okay, wo war das Behüten der Stunden?
Also nach 3 Monaten...
Hast du da noch geraucht?
Ja.
Okay, interessant.
3 Monate danach war ich mit einem Freund fort, um zu feiern. Und da kam diese Überzeugung und ich spürte, aber ich kann das nicht machen. Es ist nicht richtig. Denn wir hatten Bibelstunden gehabt, wie ein Christ leben soll. Was ist der Sabbattag? Was ist das Mahlzeichen des Tieres?
Hast du da den Sabbat verstanden?
Ja, schon.
Hast du verstanden, wie man ihn heiligen sollte? Wie man ihn heilig halten sollte?
Zum Gottesdienst gehen.
Was überführte dich an diesem Punkt?
Es musste ein Tag sein, der sich von den anderen unterscheidet. Ich wusste es schon, aber ich setzte es noch nicht um.
Nicht nur anders als die anderen, sondern es ist deine Zeit mit Gott. Während du da also im Drachen gesessen bist, wie um alles in der Welt, konntest du da diese Zeit allein mit Gott verbringen? Das ist doch unmöglich.
In der darauffolgenden Woche las ich einen Vers, der mir hängen blieb. Dieser Vers war in 1. Korinther 10, Vers 31, der besagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und mir wurde bewusst, ich kann nicht einmal ein Bier trinken, nicht eine Zigarette oder ein Glas Wein, weil ich mit diesem einen alkoholischen Getränk Gott nicht ehre. Denn dieser eine Drink wirkt sich auf meinen Körper aus.
Ein Zug an einer Zigarette.
Ja, auch wenn man diese Auswirkung nicht spürt. Aber innerlich gibt es einen Unterschied. Innerlich gibt es eine Veränderung.
Und damit ehrt man Gott nicht.
Nein.
Man könnte für den Rest seines Lebens einmal pro Tag an einer Zigarette ziehen und ich denke, das wäre in Ordnung, aber darum geht es nicht.
Nein.
Sondern darum, Gott zu ehren. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Auf Erden gab es dieses Heiligtum, das Mose errichten sollte. Was passierte mit Aarons Söhnen Nadab und Abihu, als sie ein paar Drinks hatten im Vorhof des Heiligtums? Das war ein heiliger Ort und das ist ein heiliger Körper.
Genau. Da wurde ich überführt und überzeugt, mich zu ändern, meinen Lebensstil zu ändern, mit dem Trinken und mit dem Rauchen aufzuhören.
Schön.
Bei mir war es so, ich betete darum und Gott half mir. Es gab schon Momente, da hatte ich das Gefühl, jetzt wäre ein Drink gut.
Du hast an diesem Abend mit dem Rauchen aufgehört?
An jenem Abend.
Wie hast du das gemacht, um Menschen zu helfen? Wie hast du das gemacht? Was gab dafür den Anstoß?
Ich würde sagen, meine Liebe zu Gott.
Deine Liebe zu Gott?
Das Wissen, wenn ich jetzt nach dieser Zigarette greife, dann entehre ich Gott. Er starb am Kreuz für mich. Und wie leicht ist es doch, mit dem Trinken oder dem Rauchen aufzuhören, wenn man das mit Christus vergleicht, der sein Leben für uns gab.
Ganz deiner Meinung. Ich möchte einfach einen Vergleich machen. Wenn du eine Frau hast und diese Frau von Herzen liebst und ihr Vater wegen des Rauchens an Lungenkrebs starb, also das ist einfach ein Beispiel, und sie fleht und weint, bitte rauch nicht mehr, und du liebst sie so sehr und sie liebt dich so sehr, sogar da würdest du doch für sie mit dem Rauchen aufhören. Ich werfe diesen Vergleich einfach ein, denn so könnte man es fast sehen. Wenn man sich fragt, wie du buchstäblich mit dem Rauchen aufgehört hast, man macht es einfach. Denn genau so ging es mir auch. Wenn Leute mich fragen, wie ging das bei dir? Ich hatte das in meinem Zeugnis vorher nicht mit reingenommen. Ich meine, ich las meine Bibel und ich hatte eine Zigarette im Mund. Und während ich so las, fand ich diese Verse. Da schaute ich mir die Zigarette an und sagte mir, ich kann das nicht machen. Ja, vorher hat man vielleicht 10 Tage ausgehalten und man hätte gern, aber das war gar nicht mehr da. Ich dachte mir, ich mache das nicht mehr, komme was da wolle. Das ist wie Märtyrertum, als ob man für ihn sterben will. Schlagt mich ans Kreuz. Aber nein, nein, so starb Jesus, macht es kopfüber. So wie es Petrus sagte.
Ja. Das Verlangen hört nicht sofort auf. Aber wenn man Gott um Hilfe bittet, kann man es durchhalten. Man kann es durchstehen. Ich möchte nicht sagen, so leicht ist es, aber das ist es. Es ist einfach. Jesus wird dir helfen. Aber ich muss diese Entscheidung treffen. Es spielt keine Rolle, wie verzweifelt ich diese Zigarette möchte. Ich muss zuvor beten. Ich muss mich beschäftigt halten.
So ist es wirklich, aber das ist auch symbolisch für alles andere in unserem Leben.
Anstatt nach ihr zu greifen, steh auf und geh hinaus. Lies deine Bibel für ein paar Minuten.
Genau.
Beschäftige dich mit etwas anderem.
Bete.
Sitz nicht herum und denk nicht andauernd, oh Mann, das wäre jetzt so spitze. Denn wenn wir es derartigen Vorstellungen und Ideen erlauben, in unserem Kopf zu kreisen, fällt man leichter.
Ja, also alles, was einen vorher gefangen hielt, übergeben wir jetzt Christus. Alles, ob es jetzt Pornografie oder Drogenmissbrauch oder auch Wut ist. Wir müssen uns auch unseren Charakter und nicht nur Substanzen betrachten, die von außen kommen. Schauen wir unseren Charakter an und wie wir andere behandeln. Sobald man es Christus übergibt, in Christus stirbt, das Kreuz auf sich nimmt und ihm nachfolgt, fallen diese Dinge ab, so wie Schuppen von den Augen. So fühlt es sich auch an. Das ist die einzige Antwort, die ich euch allen da draußen geben kann. Es ist unfassbar, es ist ein unglaubliches Zeugnis.
Das legte die Grundlage für Dinge, die später passierten. Man braucht diese kleinen Erfahrungen, bei denen man sich einfach Gott übergibt, um zu überwinden.
Schritt für Schritt?
Ja, Schritt für Schritt.
Nicht alles auf einmal. Als sündige Menschen könnten wir das nicht schaffen.
Ja. Und später ist man ausgestattet, um Dinge zu überwinden, die herausfordernder sind.
Ja, er gibt uns Stärke durch Glauben.
Genau. Also das war 3 Monate später, als ich komplett mit Trinken und Rauchen aufhörte. Im November jenen Jahres, 2015, war die Prüfungszeit. Und das war das erste Mal, dass ich ein Problem damit hatte, dass eine Prüfung am Sabbat stattfand. Was sollte ich jetzt tun? Ich rief meinen Dad an und meine Mom.
Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, aber deine ganze Familie bekehrte sich?
Ja, alle. Und sie sagten, es sei nicht meine Schuld. Es wäre schon okay, sie am Sabbat zu schreiben.
Das war also die generelle Meinung in der Familie?
Ja, in der Familie. Und ich sagte ihnen, also ich weiß nicht. Ich denke nicht, dass ich das machen kann. Es ging um Reaktionstheorie. Das war wahrscheinlich das schwierigste Fach in meinem ganzen Studiengang. In der Universität läuft es folgendermaßen. Man hat zwei Gelegenheiten, die Prüfung zu schreiben. Schafft man es beim ersten Mal nicht, steht einem immer noch die zweite Gelegenheit offen. Da die erste auf den Sabbat fiel, bedeutete es, dass ich die Prüfung nur einmal schreiben konnte. Weil es ja mein schwierigstes Fach war, war da schon etwas Angst, was ich jetzt machen sollte. Ich wollte da nicht durchfallen, denn sonst wiederholt man das ja. Also dachte ich nach und überlegte, aber es ist doch Sabbat. Wie kann ich irgendetwas anderes tun, als Gott an ihm zu ehren? So sagte ich schließlich meinen Eltern, ich werde sie nicht schreiben. Sie meinten, ja, aber du solltest schon und. Doch dann sagten sie, okay, es ist deine Entscheidung. Ich ging also zum Dozenten und sagte ihm, tut mir leid, ich habe den Sabbat angenommen und ich kann am Samstag keine Prüfung schreiben. Das ist für mich unmöglich. Ich fragte ihn, was ich machen sollte. Er sagte, nun, Sie haben zwei Möglichkeiten. Wenn Sie bei der ersten nicht mitschreiben, haben Sie nur den zweiten Termin. Ich dachte mir, okay. Als der zweite Termin kam und ich anfing, die Prüfung zu schreiben, begann mir schwindelig zu werden. Ich fühlte mich gar nicht gut. Und ich dachte mir, oh nein, was ist denn jetzt los? Und ich fragte mich, habe ich das Richtige getan? Und ich machte weiter und brachte die Prüfung zu Ende. Als dann die Ergebnisse kamen, hatte ich bei dieser Prüfung eine Auszeichnung. Und ich dachte mir, wow. Da sagten meine Eltern, weißt du was? Du hast genau das Richtige getan, dich so zu verhalten, wie man es eigentlich sollte. Ja, stimmt. Das änderte unsere Sichtweise auf den Sabbat völlig. Wie man ihn halten sollte, und wenn man ihn hält, liegt ein Segen darin. Gott segnet dich, wenn du den Sabbat hältst.
Ja, und wenn man sein Gesetz hält, wenn man sich an ihm festhält.
Und von da an fühlte es sich anders an, wenn wir am Sabbat zum Gottesdienst in eine Gemeinde gingen. Es fühlte sich anders an als das, was ich zuvor gehabt und erlebt hatte. Sonntags in der Kirche zu sitzen, fühlte sich wie Zeitverschwendung an. Ich wollte gar nicht dort sein. Es sollte einfach schnell vorbei sein. Jetzt konnte ich den ganzen Tag in der Gemeinde bleiben. Das ist unfassbar. Die Wahrheit macht dich frei. Unsere ganze Familie wurde zusammen mit Martin und Mana getauft.
Wow, am gleichen Tag?
Am gleichen Tag.
Wie schön.
Und dann ging ich in mein letztes Studienjahr. Zusammengenommen verbrachte ich 6 Jahre an der Universität. Am Ende des 5. Jahres wurde ich getauft. Und als jetzt mein letztes Jahr kam, war ich ein Siebenten-Tags-Adventist. Ich kannte den Namen Siebenten-Tags-Adventist zuvor gar nicht. Ich wusste nicht einmal, dass es sie gab. Ich erzählte meinen Freunden davon. Wusstet ihr, dass diese Leute am Samstag zur Kirche gehen? Wie bitte?
Das war ein mutiger Schritt. Siebenten-Tags-Adventisten sind so anders als alle anderen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich nicht über Siebenten-Tags-Adventisten informiert. Also kannte ich auch die Kritik nicht, die es rund um die Denomination gab und rund um ihre Glaubensüberzeugung. Das Einzige, worauf ich mich fokussierte, war das, was ich bei den Bibelstunden las. Was war die biblische Wahrheit? Was war die Lehre? Darauf lag mein Fokus. Sobald ich es in der Bibel las, war dieses Feuer in mir, und ich wollte es einfach mit jedem teilen.
Du wolltest es weitergeben, weil es neu und so unglaublich ist.
Ja, man hat auch keine Angst davor. Denn jetzt bin ich ein Siebenten-Tags-Adventist. Jetzt gehe ich samstags zur Kirche. Und das nicht deshalb, weil es mich erretten wird. Jesus erlöste mich. Aber ich tue dies, weil er mich erlöst hat. Ich war darüber so begeistert. Und meine Freunde sagten, ich kann dich verstehen. Ich freue mich für dich. Ich möchte nichts damit zu tun haben.
Aber es steht in der Bibel.
Genau, aber sie meinten, nein, was ich glaube, ist die Wahrheit. Und ich habe das Empfinden, dass es okay ist. Gott hat mich erlöst, also muss ich mich nicht ändern. Du bist traurig darüber, aber bist immer noch so begeistert. Es ist ein neues Kapitel in deinem Leben. In der Mitte des Jahres verstarb mein Dad. Er bekam, kurz bevor wir getauft wurden, Krebs, der in der Lunge saß.
Er wurde auch getauft?
Ja, er wurde auch getauft.
Und dann starb er. Das tut mir leid.
Wenn ich an diesem Punkt nicht schon zu Christus gekommen wäre, hätte ich Gott komplett zurückgewiesen.
Oh, wegen dem, was passierte.
Ja, wegen dem, was passierte. Aber Gottes Timing war perfekt.
Wie immer.
Ich erinnere mich immer noch an den Tag, als ich erfuhr, dass Dad gestorben war. Ich war zu Hause, mein Dad war krank, ich schlief gerade. Er war ein sehr aktiver Mensch gewesen, ein Top-Athlet. Er war sehr fit gewesen. Und in seinem letzten Monat konnte er gar nichts mehr tun. Er konnte nicht mehr gehen. Wir mussten ihn ins Bett und aus dem Bett heben und ihn im Rollstuhl herumschieben. Also es war sehr traurig, mein Dad so zu sehen. Er war nicht mehr der Mensch, der er vorher gewesen war.
Es gibt einen Grund dafür. Für alles gibt es einen Grund. Ich denke, dass ihr damals auch die Gesundheitsbotschaft noch nicht hattet.
Nein. Aber als mein Dad die Diagnose bekam, sagte sein Arzt ihm, sie müssen vom Fleisch weg. Sie dürfen kein Fleisch mehr essen. Und das war kein adventistischer Arzt. Mein Dad und meine Mom begannen sich danach zu richten, aber es war schon etwas zu spät. Aber wie dem auch sei, als ich die Nachricht erhielt, war ich völlig am Boden zerstört. Man bereitet sich auf diesen Moment vor. Ja, dein Dad ist krank, er wird es nicht schaffen. Man bereitet sich seelisch darauf vor, dass er sterben wird. Aber als mein Freund am nächsten Morgen hereinkam und sagte, es tut mir leid, dein Dad ist verstorben, da kamen einfach die Tränen und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. In diesem Augenblick fragte ich mich, aber was kommt als nächstes? Was sollten wir machen? Mir schoss als erstes folgender Gedanke durch den Kopf. Auf Afrikaans heißt es, wenn ich das direkt übersetze, heißt es, trauert nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Das nahm die Traurigkeit weg. Und in meinem Kopf war ständig dieses Lied, weißer als Schnee.
Wasch sie weg.
Wasche unsere Sünden ab. Ich fühlte mich immer noch traurig, weil mein Dad nicht mehr da war. Aber es war nicht mehr so niederschmetternd, weil ich wusste, dass er sein Leben Jesus übergeben hatte. Und es gibt keinen Grund zu trauern, weil es eine Hoffnung auf ein Danach gibt.
Die Hoffnung, ihn wiederzusehen.
Die Hoffnung, ihn wiederzusehen.
Die Herrlichkeit.
Zu diesem Zeitpunkt plante mein Cousin, mit seiner Frau Missionare in Georgia zu werden. Ich rief ihn an und sagte, okay, ich möchte mich euch anschließen. Ich möchte jetzt mit dem Studium aufhören und mit euch ins Missionsfeld gehen. Mein Cousin meinte, du bist so nah an deinem Abschluss dran. Es sind nur noch 6 Monate, mach die noch zu Ende und triff dann deine Entscheidung. Ich meinte, okay, ich mache das so. Denn zuvor war mein Denken darauf gerichtet, Geld zu verdienen. Jetzt hatte sich mein Denken geändert und ich wollte etwas für Gott tun.
Aber warum dann nicht mehr studieren? Du hast ja schon 5,5 Jahre studiert.
Genau, warum habe ich diese Zeit verschwendet?
Aber das ist ein schönes Zeugnis, dass du einfach Jesus Christus nachfolgen wolltest.
Ja.
Dass du die 6 Monate einfach sein lassen und ihm nachfolgen wolltest.
Ja, ich wollte nicht einmal mehr den Abschluss, ich wollte nur noch Jesus folgen. Das Ende des Jahres kam und das nächste Jahr begann und ich fragte mich, okay, was mache ich jetzt? Denn da fing mein Cousin an, für Amazing Discoveries Afrika zu arbeiten.
Amazing Discoveries Africa.
Was jetzt Clash of Minds heißt. Also gab es keinen Missionstrip nach Georgia mehr und ich fragte mich, was jetzt? Was mache ich jetzt? Ich betete und fragte Gott. Gott, was möchtest du, dass ich mache? Denn nur das ist mir wichtig. Ich möchte nichts anderes tun, als dich zu ehren. Vier Monate verstrichen und ich wusste immer noch nicht, was ich tun sollte. Aber in diesen vier Monaten ging ich mit einem Freund mit, der eine Werkstatt für Maschinenbau hatte. Er richtete Autos wieder her und ich arbeitete an einem Pickup. Wir sprachen viel miteinander. Er meinte, warum gehst du nicht zu der Schule, die gleich neben deinem Haus steht, und findest heraus, ob du extra Matheunterricht geben kannst? Okay, das war eine Idee. Also ich ging hin, sprach mit dem Rektor und fragte ihn, ob es einen Weg gäbe, dass ich extra Stunden geben könnte. Er meinte, schicken Sie uns Ihren Lebenslauf und ich lasse Sie es wissen. Also schickte ich meinen Lebenslauf und hörte für zwei Wochen nichts mehr. Ich betete an jenem Morgen, Gott, gib mir bitte eine klare Antwort. Eine klare Antwort, was du möchtest, dass ich tun soll. Ich fuhr mit meinem Freund wieder in die Stadt und musste etwas in einem Geschäft besorgen. Im Geschäft wollte ich dann den Rektor anrufen. Ich fuhr noch und direkt vor dem Geschäft befand sich ein Stoppschild. Als ich bei dem Stoppschild war, klingelte mein Handy und es war der Rektor. Er fragte mich, wollen Sie kommen und hier arbeiten? Ich bejahte. Also wusste ich, dass Gott wollte, dass ich dorthin gehe. Als ich dort als Lehrer arbeitete, passierten ein paar Sachen, die für mich wieder eine Bestätigung waren, warum Gott wollte, dass ich dort war. Der Rektor sagte, Freitagabend, da wird jeder da sein. Das Elternabend, keine Entschuldigung. Ich dachte mir, okay, das war's. Und ich betete zu Gott und sagte, wenn du immer noch möchtest, dass ich hier als Lehrer unterrichte, dann erlaube mir am Sabbat nicht zu arbeiten. Ich ging also zum Rektor und sagte, Sir, es tut mir leid, da ist Sabbat und ich kann da nicht arbeiten. Und er meinte, machen Sie sich deswegen keine Sorgen, Sie können früh gehen. Ich dachte mir, wow, Gott möchte mich immer noch hier haben. Nachdem ich schon für ein paar Jahre dort gewesen, Zeugnis gegeben und von Jesus gesprochen und die Kinder ermutigt hatte, was sie mit ihrem Leben anfangen sollten, fuhr ich zu meinem Cousin, um dort Urlaub zu machen. Wenn ich vorher zu ihm gefahren war, saß ich bei ihm auf der Veranda und hatte das Gefühl, es wäre so unglaublich, hier zu arbeiten. Aber mir kam nie in den Sinn, dass es möglich wäre. Als ich dort zu Besuch war, sagte er eines Morgens beim Frühstück zu mir, Sie brauchen jemanden, der ganztags E-Mails beantwortet und bei den Kommentaren hilft, ob ich Interesse habe. Er gab mir gar nicht viel Zeit für eine Antwort. Wow, das war ein großer Schock für mich, weil an der Schule gerade alles so gut lief. Fast jeder zeigte Verständnis für den Sabbat. Wie konnte ich das aufgeben? Ich habe dort eine Farm, ein Stück Land.
Eine große Entscheidung.
Ja, eine große Entscheidung. All meine Freunde sind dort. Ich würde alles hinter mir lassen und umziehen. Wie schon zuvor in meinem Leben fragte ich, Herr, ich möchte genau das tun, was du von mir möchtest. Also betete ich, und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war der reiche Jüngling, der zu Jesus kam und ihn fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus sagte, verkaufe alles und folge mir nach. Das war der erste Gedanke, der auftauchte. Wow, ich muss das tun. Wieder kamen Gedanken. Aber du enttäuschst die Menschen dort. Du bist Teil ihrer Familie. Jetzt willst du sie fallen lassen. Bist du sicher, dass du das tun willst? Und so stiegen wieder Zweifel auf. So betete ich erneut. Herr, was möchtest du, dass ich mache? Denn ich mache das, was du von mir möchtest. Als nächstes kam mir in den Sinn, wie Jesus zu Simon Petrus und seinem Bruder Andreas kam und ihnen sagte, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie ließen alles zurück und folgten Jesus. Ich dachte mir, das ist wieder eine Bestätigung. Aber weil ich schon irgendwie ein kleiner, zweifelnder Thomas bin, ging ich an jenem Abend schlafen, kniete mich neben dem Bett nieder und sagte, Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Als ob die beiden vorigen Sachen keine Bestätigung gewesen wären.
Du wolltest noch eine weitere Bestätigung.
Ja, und in meinem Traum zeigte Gott mir, wie ich schon bei Clash of Minds arbeitete. Da dachte ich mir, okay, es ist eindeutig.
Okay. It's clear.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, sagte ich Martin, ich habe meine Entscheidung getroffen.
Wow.
Und ich ließ alles hinter mir und folgte ihm.
Das ist eine schöne Geschichte des Glaubens.
So kam ich schließlich zu Clash of Minds, wo wir jetzt sind.
So wichtig ist Gebet und Glaube in unserem Leben. Wow. Das ist großartig, Marlo. Was kannst du sagen, um junge Menschen auf der Welt zu ermutigen? Es gibt da draußen so viel Gruppenzwang und Versuchungen. Und Familien sind vielleicht auf dem falschen Weg unterwegs, wegen Traditionen, und da spielt ja auch viel Angst hinein. Wie schwer ist es doch, diesen Schritt im Glauben zu tun und Gott nachzufolgen und einfach alles andere hinter sich zu lassen? Was kannst du ihnen mitgeben?
Ja. Für jeden Menschen ist es eine andere Lebensreise. Aber es gibt Dinge, die sich überlappen. Und das ist unser Gottvertrauen, unsere Liebe zu Gott. Und wie sehr er uns liebt. Was Gott uns zu bieten hat, ist umso viel besser. Es übersteigt alles, was die Welt zu bieten hat. Aber wir wissen nicht, was das ist, wenn wir es nicht für uns selbst herausfinden und studieren. Wenn wir uns nicht vergewissern, was wir glauben, werden wir es nie wissen. Wir ziehen dann umher und fühlen uns leer, ohne Erfüllung. Wir gehen dann in die Kirche und haben das Gefühl, ich möchte eigentlich nicht hier sein. Es ist Zeitverschwendung. Aber sobald wir lernen, wer Gott ist, sobald wir diese Juwelen in der Bibel entdecken, können wir gar nichts anderes tun, als ihm nachzufolgen.
Ja.
Und wenn wir uns entschließen, ihm nachzufolgen, ist er Wahrheit und auch treu. Er wird uns segnen und sich um uns kümmern, unabhängig davon, wie schwierig es sein mag. Gott liebt uns und er wird sicherstellen, dass das Bessere bleibt.
Und alles, von dem wir denken, dass wir es wegen der Nachfolge verloren haben, hat er uns in Fülle in unserem Leben hier auf Erden und später im Himmel gegeben. Er bereitet Häuser für uns vor und wir müssen einfach nachfolgen. Wir müssen diesen Schritt im Glauben tun und ihm wirklich nachfolgen. Wir müssen ihm folgen und wir werden sehen, wie wunderbar unser Leben mit ihm sein wird.
Ja, lasst euren Fokus nicht auf dieser Erde sein, auf allem, was diese Welt zu bieten hat, sondern schaut darüber hinaus. Schaut auf die Ewigkeit und die Ewigkeit ist viel besser als das Leiden einiger Jahre.
Vielen Dank dafür. Schließen wir also mit einem Gebet ab.
Ja, gern. Himmlischer Vater, vielen Dank für die Gelegenheit, diese Lebensgeschichte weiterzugeben. Und ich bete, dass was immer ich getan habe, wenn das auf mich zeigt, dass es dann nicht zeigt, wie gut ich bin, sondern nur zeigt, wie gut du bist und wie sehr du doch jeden Einzelnen auf dieser Welt liebst und dass du für sie alles tun würdest, damit sie gerettet werden. Hilf bitte den Menschen da draußen, die auf der Suche sind. Bitte offenbare dich ihnen, damit sie eine informierte Entscheidung treffen können. Und ich bete, dass der Teufel sie nicht weiter halten kann, dass diese Ketten zerbrochen werden und sie sich auch zu dir wenden und ihr ganzes Leben in deine Hände legen können. Das bete ich allein in Jesu Namen. Amen. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.